Deutschlandfunk, Kultur heute.
Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Willkommen bei Kultur heute. Das Buchmessengastland Kanada wird uns interessieren im Verlauf dieser Sendung. Die Uraufführung des Romans Herkunft von Sascha Stanišić in Oberhausen und auch die Frage nach Kultursponsoring wird uns beschäftigen bis 18 Uhr. Zuerst aber nach Berlin. In der Berliner Akademie der Künste, da ist heute ein gemeinsames Manifest der Europäischen Allianz der Akademien für die Freiheit der Kunst verabschiedet worden. Und darin werden solidarische Absichten formuliert und die Aufgabe in den Blick genommen, die kulturelle Vielfalt der Europäischen Union dauerhaft zu sichern. Denn die wird als durchaus gefährdet gesehen. Janine Meerapfel ist die Präsidentin der Berliner Akademie der Künste und sie habe ich gefragt, wer denn alles zu den Unterzeichnern, zu den Akademien zählt, welche das sind und was die Aufgabe dieser Allianz ist.
Dazu gehören mehr als 60 Institutionen, Kunstakademien und Wissenschaftsakademien aus ganz Europa. Von Österreich, über Bulgarien, Kroatien, Zypern, Estonien, Finnland, Griechenland, Ungarn, Italien, ich sage nur ein paar Länder, Norwegen auch, Polen, Portugal, Luxemburg, Rumänien, Slowakien, Spanien, Schweden und sogar Großbritannien. Also, mehr als 60 Akademien und Institutionen der Wissenschaft und der Künste, die sich zusammengetan haben, um gemeinsam ein Manifest der Allianz der Akademien herauszugeben. Und in diesem Manifest sagen wir, dass wir gegen die rechtsgerichtete und populistische Versuche, Kultur und Kulturpolitik zu beeinflussen, uns stellen und dass wir das gemeinsam machen, dass wir gegen diese Entwicklung etwas tun wollen und dass wir uns zusammenschließen für das Recht auf die Freiheit der Kunst, das in Artikel 13 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert ist. Dafür stehen wir und wir stehen dafür, dass die Kunst und Kultur wesentlich für eine funktionierende Demokratie ist, auch für den gesellschaftlichen Zusammenhang. Wir sagen auch, dass die Vielfalt in Europa und unseren Gesellschaften erhalten werden soll. Trotzdem wollen wir auch an die Momente und Flecken erinnern, die die Kolonialkriege und die koloniale Machtstrukturen in vielen Ländern noch bis heute nachwirken.
Frau Meerapfel, es gab vor 2 Jahren ja die Berliner Erklärung, die vielen. Da haben auch schon 140 Institutionen sich beteiligt. Auch das ist ein Solidaritätspakt für die offene Gesellschaft. Ja. Was tun Sie bitte, was nicht ohnehin schon in den Verfassungen und der EU-Charta ohnehin schon niedergelegt ist? Was ist daran anders?
Was ist daran anders in unserer Allianz der Akademien?
Ja.
Dass es hier insbesondere um die Künste und die Wissenschaft geht. Es geht darum, dass wir die Freiheit der Kunst, die in vielen Ländern im Moment zur Verfügung stellt oder auch attackiert wird, zum Beispiel in Ungarn, dass wir da tatsächlich tätig sein wollen im Sinne von solidarischen Haltungen, um gegen diese Formen von Populismus und auch von Bedrohung der Künste aktiv zu werden.
Was erwidern Sie jemand, der Ihnen vorwirft, Sie sind eine Allianz der kosmopolitischen, der metropolitanen Eliten, die nationale Sonderinteressen verkennt?
Ja, wir sind der Meinung, dass Kunst und Kultur eine transnationale Angelegenheit ist, dass es nicht nur eine nationale Angelegenheit sein kann. Und wir verkennen, es gibt, wie heute Herr Menasse sehr genau sagte, es gibt keinen Schriftsteller, der sagen kann, ich bin national, ich bin ein nationaler Schriftsteller, denn es gibt in der Geschichte der Menschheit kaum einen Schriftsteller von Bedeutung, der nicht über die Grenzen seines Landes hinweg versucht hat zu wirken und seine Literatur, seine Kunst auch wirken zu lassen.
Was haben Sie praktisch vor? Wenn ich Ihre Allianz richtig lese und Ihnen jetzt zugehört habe, dann verstehe ich doch richtig, dass das im Wesentlichen einen kulturpolitischen Zweck hat. Ist das richtig so?
Könnte man sagen. Es wird sich natürlich weiterentwickeln. Das Erste, was wir vorhatten, ist zusammenzukommen und eben diesen Manifest gemeinsam zu verfassen, der uns verpflichtet, füreinander da zu sein und solidarisch zu sein im Sinne der Freiheit der Kunst und im Sinne auch der Aufklärung. So, jetzt, was konkret das bedeutet, wird sich jetzt im Laufe der Zeit herausstellen. Sicherlich ist es so, dass wir vorhaben, in der Form einer eigenen Plattform uns alle Informationen zukommen zu lassen, einen Austausch, einen sehr konkreten Austausch zu beginnen, indem wir uns auch mitteilen, was in unseren Ländern mit unseren Künsten und unseren Wissenschaften los ist. Das sind die ersten Schritte. Es wird sehr viel davon abhängen, natürlich, was jede einzelne Institution vorhat und will. Und heute sind schon viele Ideen geboren worden von den spanischen Kolleginnen und von den rumänischen Kollegen, dass sie gesagt haben, wir müssen uns vielleicht einmal im Jahr treffen und die Probleme besprechen, die wir haben. Was soll ich Ihnen sagen? Das muss wachsen und es muss werden. Auf jeden Fall der erste Schritt ist gemacht, dass wir zusammenkommen.
Sagt Janine Meerapfel, die Präsidentin der Berliner Akademie der Künste, zum Manifest der Europäischen Allianz der Akademien heute in Berlin. Wortreich, und damit kommen wir zur Bühne, hat er im letzten Jahr gegen den österreichischen Literaturnobelpreisträger Peter Handke opponiert, als er selber den Deutschen Buchpreis erhielt, Sascha Stanišić. Er kritisierte den Nobelpreis für Handke, der das Serbien der Milosevic-Zeit als ungerecht behandelt und von der Weltöffentlichkeit geschunden sehen wollte. Stanišić sagte letztes Jahr im Oktober, das ist komisch, dass man sich die Wirklichkeit, indem man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Für seinen eigenen Roman Herkunft erhielt der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Autor Sascha Stanišić den Deutschen Buchpreis. Eine autobiografische Aneinanderreihung von anekdotischen Splittern ist das, die sich zum Panorama der Erinnerung und Reflexion über Identität zusammensetzen. Am Theater Oberhausen ist das bearbeitet worden. Regisseur Sascha Havemann hat selber auch jugoslawische Wurzeln. Und mit der Uraufführung von Herkunft hat das Theater Oberhausen nach 7 Monaten Corona-Pause wieder eröffnet. In dem kleinen Ruhrgebietsstadttheater wurde das Stück aufgeführt, weil Stanišić dort Diversität seiner Einwohnerstruktur am besten repräsentiert sieht. Dorothea Markus sah das.
Dieser Roman ruft nicht gerade nach einer Dramatisierung. Sascha Stanišić hat in Herkunft dem zersplitterten Leben ein Denkmal gesetzt, der Unmöglichkeit von Identität, die ein Mensch im Exil zwangsläufig noch so viel stärker spürt als einer, der als Biodeutscher geboren ist. Auf 360 Seiten beschwört der Schriftsteller seine Herkunft und erzählt zugleich davon, wie unmöglich es ist, in ihr Trost oder Halt zu finden. Anekdote auf Anekdote häuft er an, irrt an winzigen Rändern der Erinnerung herum und springt zugleich in großen Sätzen durch die Zeit. Und weil das so widersprüchlich und folgerichtig zugleich ist, ist dieser Stoff auch so vielschichtig groß und tief und kommt zugleich daher wie eine Bewerbung um die deutsche Staatsbürgerschaft.
30 Jahre später, im März 2008, musste ich zum Erlangen der deutschen Staatsbürgerschaft unter anderem einen handgeschriebenen Lebenslauf bei der Ausländerbehörde einreichen.
Schön wird die Parallelität der Zeitebenen in Oberhausen etwa an der Figur der Großmutter gezeigt, die von einer jungen und einer älteren Schauspielerin, Lise Wolle und Anna Polke, zugleich im gleichen Rock verkörpert wird. Ihre Geschichte ist eine der großen Handlungsstränge, denn ausgerechnet diejenige Großmutter, die die Erinnerung zusammenhält, versinkt zusehends in Demenz, die jede Erinnerung zerstört. Auf der Drehbühne werden große Holzbuchstaben hin und her geschoben. Dazwischen kreisen die Hauptfiguren, ändern fliegend ihr Lebensalter oder die Rollen, werden zu Stanišićs Eltern, seiner ersten Freundin, Großeltern, Freunden, Geliebten. Vorne stehen an 3 Mikrofonen zugleich 3 Versionen des Autors in blauen Anzügen mit Papierbergen in der Hand. Jener Autor, der eben auch aus vielen sich kommentierenden Ichs besteht.
Am 7. März 1978 wurde ich in Visegrad an der Drina geboren. In den Tagen vor meiner Geburt hatte es ununterbrochen geregnet.
Der März ist der verhassteste Monat in Visegrad, weinerlich und gefährlich. In den Bergen schmilzt der Schnee und die Flüsse steigen den Ufern über die Köpfe. Auch meine Drina war nervös. Die halbe Stadt stand unter Wasser.
Etwas zu atemlos rasen die Schauspieler durch die Textmassen, unterlegt mit balkanromantischen Klängen, geben Tanz- und Gesangseinlagen. Ein wenig mehr Ruhe hätte dem etwas zu hektischen Treiben gut getan. Denn die Abschweifung in kleinste Erinnerungsdetails, der Modus meines Schreibens, wie Stanišić es nennt, ist nicht sehr bühnentauglich. Die vielen Figuren und Fäden verwirren. Es hätte da mehr Mut zur Auslassung gebraucht.
Als bei meiner Mutter die Wehen anfingen, brüllte ein heftiger Sturm über der Stadt. Entschuldigung, kannst du mal kurz eine Pause machen? Danke. Der Wind bog die Fenster im Kreißsaal und wirbelte Gefühle durcheinander. Und inmitten einer der Wege, da schlug er noch ein Blitz ein.
Boom!
Sodass alle dachten,
aha, so.
Hier kommt also der Teufel auf die Welt.
Stark ist Sascha Havemanns Regie aber, wenn er Bilder für die Identitätszersplitterung des Autors findet, der versucht, durch ein fragmentiertes Schreiben die Fragmentierung seines Lebens zu bewältigen. Hinten werden Kinderbilder oder Drohnenflüge von Heidelberg eingeblendet, davor ein ganzer Flüchtlingsheimcontainer hineingeschoben, mit kleinen Corona-kompatibel abgetrennten Parzellen, stets desinfiziert von der Mutter, der Politiklehrerin, die im Exil als Putzfrau arbeiten muss und ihre toten Schüler aus den Bergen von Visegrad beweint. Immer wieder berühren kleine Szenen, etwa wie die Eltern eilfertig um den Container rasen, um jeden Wunsch der neuen Freundin des Autors zu erfüllen. Endlich einmal Besuch im beengten Flüchtlingsheim. Später verlässt der Autor genau diese Freundin, um sich übereifrig an die neue Heimat anzupassen und lässt sich Kurfts Schauspieler Daniel Rothaug dann mit Fahrrad über die Bühne, um den typischen Hamburger zu imitieren. Überhaupt werden die 2,5 Stunden getragen von einem glänzenden Schauspielensemble, das spielerisch zwischen Distanz und Gefühl, Gegenwart und Vergangenheit hin und her wechselt. Und so gelingt im kleinen Oberhausen am Ende doch, einen großen Roman angemessen auf die Bühne zu bringen. Bei allen Fallstricken, die das bereithält. Dass der Roman am Ende doch das größere Kunstwerk bleibt, liegt wohl in der Natur der Sache.
Sagt Dorothea Markus über Herkunft in Oberhausen von Sascha Stanišić. Kanada ist digitaler Gast der Frankfurter Buchmesse 2020. Als Norwegen letztes Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse war, da kam ein Sonderzug mit dem Kronprinz und der Kronprinzessin und vielen Schriftstellern in Frankfurt an. Das war ein buchstäblich großer Auftritt des skandinavischen Landes. Jetzt ist es flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde zu Gast, nämlich Kanada. Das reicht vom französischsprachigen Ostteil der Provinz Quebec bis zum Westen nach Vancouver, im Norden nach Neufundland. Und in dem Vielvölkerland ist die Mehrheitsgesellschaft europäischstämmig. Und es wird viel geschrieben und viel literarisch übersetzt. An Tanja Lieske, die Literaturkritikerin und Kollegin im Deutschlandfunk, ging die Frage, es gibt ein Motto des Buchmessen-Gastlandes Kanada, Singular Plurality. Was ist damit gemeint?
Genau, Kanada betont in seinem Auftritt den Aspekt der Vielfalt. Kanada besitzt ja eine Kultur mit 2 europäischen Sprachen, der französischen und der englischen. Und es besitzt eine indigene Kultur, zu der unter anderem die Inuit gehören. Es ist zudem, Herr Köhler, wir wissen es, seit vielen Jahrzehnten ein Einwanderungsland mit einem steten Strom an Menschen, die aus Europa, Asien und Afrika dazukommen. In beträchtlicher Zahl, fast um 250.000 Einwohner, wächst Kanada pro Jahr. Außerdem ist Kanada auch, wie viele Demokratien westlichen Zuschnitts, von Flucht und Vertreibung betroffen. All das hat in der Geschichte des Landes zu vielen Spannungen geführt, von denen natürlich in den Romanen erzählt wird. Und vielleicht sollte man noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Die schiere Weite des Landes, Sie haben es angesprochen. Im Kontrast dazu große Metropolen wie Vancouver und Toronto. Da kann man sich vorstellen, wie unterschiedlich auch individuelle Lebensentwürfe sind. Ja, und all das hat man versucht, in diesem Gastlandauftritt abzubilden.
Vergessen Sie mir nicht Montreal in der Provinz Quebec. Ist vielleicht nicht ganz so groß, aber auch wichtig, was nur zeigt, wie riesig das Land ist, wie unterschiedlich das Land ist. Sie haben es gesagt, Inuit, man spricht heute auch von First Nations. Die Bevölkerungszahl hat sich seit 1960 etwa verdoppelt, weil es ein Einwanderungsland ist. Findet das seinen Niederschlag in der Literatur in diesem Herbst, in diesen Romanen?
Unbedingt. Es gibt wirklich einen starken Auftritt des Gastlandromanes, sehr viele übersetzte Romane. Und um vielleicht mal mit dem Franco-Kanadischen anzufangen, da hat eine Autorin einen sehr starken, auch erstmaligen Auftritt auf dem deutschen Markt, die man in Kanada schon sehr gut kennt. Marie-Claire Blais heißt sie, 1939 in Quebec geboren. Sie ist der feministischen Tradition zuzuordnen und sie hat in den 1970er Jahren angefangen, den etwas verstaubten franco-kanadischen Heimatroman aufzumischen. Man kann sie sich in etwa so vorstellen wie das frankophone Gegenstück zu Margaret Atwood. Dann gibt es Romane, die von der Einwanderung an sich erzählen. Adam Awumi, der in Togo geboren wurde, oder Danny Laferrière, der in Haiti geboren wurde, sind sicher dazu zu zählen. Danny Laferrières jüngster Roman heißt »Ich bin ein japanischer Schriftsteller« und hier, Herr Köhler, kann man entdecken, dass Migration auf einer weiteren Ebene auch zu einem Spiel mit Identitäten führen kann. Und dann gibt es das weite Feld des Erzählens aus den sogenannten First Nations, aus den indigenen Kulturen. Da gibt es sehr aufregende Texte, die uns mit Mythen und auch Schamanismus versorgen. Tanya Tanak wäre zum Beispiel hier zu erwähnen oder Richard Wagamese oder Tracy Lindberg, die mit einem Roman, der ebenfalls schon zum Klassiker geworden ist, aus dem Leben der Cree erzählt. All diese Autoren sind in diesem Herbst vertreten.
Ja, Sie sagen es, also migrantische Literatur, das handelt dann oftmals in den Städten oder auch so etwas wie moderne Heimatliteratur handelt viel von Landschaften. Es gibt einen sehr reichhaltigen, sehr großzügigen Übersetzungsfonds, habe ich gelesen im Vorfeld. Kanada ist nicht ganz unvermögend, um es mal so zu sagen. 200 übersetzte Titel sind angekündigt. Es waren insgesamt sogar noch mehr. Heißt das, dass das Land auch mit einer Art Verschiebung reagiert hat?
Ja, die deutschen Verlage haben mit einer Art Verschiebung reagiert. Man kann sich das wahrscheinlich vorstellen, dass Verlegerinnen und Lektorinnen da sitzen und sagen, was machen wir denn jetzt? Das Land kommt persönlich erst später. Wir haben aber viele Bücher und einige Verlage haben tatsächlich Titel in den nächsten Herbst verlagert. Darunter ein Buch, das ich wirklich wichtig finde. Es ist ein literaturtheoretischer Text von Margaret Atwood. Survival heißt der, war im Berlin Verlag geplant, ist wie gesagt verschoben. Ein Text aus dem Jahr 1972. Und damals, Herr Köhler, hagelte es übrigens massive Häme von ausschließlich männlichen Kritikern, dass eine Autorin, eine noch junge Autorin, es sich anmaßt, die kanadische Literatur zu deuten. Sie hat das aber mit sehr viel Erfolg getan und hat ein Kernnarrativ ausgemacht für die kanadische Literatur, nämlich den Begriff des Survival, also das Überleben des Einzelnen in einer sprichwörtlichen oder auch figurativen Wildnis, ist sowas wie das Kernnarrativ der kanadischen Literatur, vergleichbar etwa zur Frontier im amerikanischen Survival. Dieser Text von Margaret Atwood, auf den müssen wir ein Jahr lang warten.
Ja, jetzt haben Sie natürlich den prominentesten Namen genannt der kanadischen Gegenwartsliteratur. Sie wird nicht nach Frankfurt reisen, wie viele andere auch. Was ist mit anderen Autoren der Gegenwartsliteratur aus Kanada, Frau Lieske?
Ja, es ist wirklich ein reicher, auch virtueller Auftritt, aber etliche große Namen fehlen tatsächlich. Michael Ondaatje ist nicht dabei, Jan Martel ist nicht dabei, Jane Urquhart, Barbara Gaudy, alles Autorinnen und Autoren, die in Deutschland schon eine feste Lesergemeinde haben. Und damit ist Margaret Atwood ganz sicher in diesem Jahr der Platz der First Lady sicher. Und ich bin mir sicher, den wird sie auch gerne einnehmen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie unter der erwähnten Literatur nicht auch einen Favoriten haben. Was lesen Sie gerade?
Ich lese gerade mit großem Interesse zwei Bücher. Das eine ist ein Text des Schweizer Historikers Michael Mehnrath, der die Reservate der Cree und der Ojibwe im Norden Kanadas besucht hat und der dort sehr viele berührende Begegnungen hatte mit Menschen, die sich ihm wirklich geöffnet haben. Eher noch, glaube ich, wie sie es einem kanadischen Autoren oder Journalisten gegenüber tun würden. Unter dem Nordlicht heißt dieses Buch. Ja, und dann noch was für die Seele und fürs Herz. Ein Coming-of-Age-Roman, der in Neufundland um 1800 spielt. Michael Crummy, Die Unschuldigen, soeben im Eichborn Verlag erschienen.
Tanja Lieske war das mit einem Überblick über das digitale Buchmessen-Gastland Kanada. Wer andere Einzelpersonen oder Personengruppen, in unserem Fall also sagen wir einen Künstler oder vielleicht auch eine Fußballmannschaft, sponsert, ihn also fördert durch Geld oder Sachleistung, der erwartet sich in der Regel mehr als nur ein Logo im Katalog. Zumindest ein Public Relations, ein PR oder ein Marketing-Transfer, eine Gewinnsituation. Situation. Mercedes wird so auch zum Weltmeister, wenn sie auf dem Trikot der Fußballnationalelf sind. Besser, sie waren es. Denn Sponsoring hat, anders als eine Stiftung, keine Ewigkeitsgarantie. Das kennen wir aus dem Sport. Es hat sich in den letzten 20, 30 Jahren aber auch in der Kultur eingebürgert. Und nicht, dass auf dem Malerkittel der Name jetzt eines isotonischen Getränks steht oder auf der Palette einen Infusionstee für geworben wird oder auf dem Theatervorhang vielleicht der örtliche Abschleppdienst beworben wird. Aber Embleme von Firmen erscheinen in Museen oder ganze Säle tragen den Namen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Geldgeber machen also auch in der Kultur mit. Sie sponsern bestimmte Programme. Zeit und Grund für uns zu fragen, brauchen wir Sponsoren?
Endlich mal erklärt.
Christian Gampert, unser Kultur- und Bühnen- und Kunstkritiker. Wozu, bitteschön, brauchen wir Sponsoren?
Oh je, also jeder von uns braucht einen Sponsor, vielleicht ich auch.
Nicht die Oma fürs Auto, sondern nein. Jetzt lassen Sie uns über Kultur reden.
Ja, die Institutionen brauchen natürlich Sponsoren, um Geld aufzutreiben, was sonst nicht da ist, was fehlt. Klar, aber ich finde die Frage eigentlich, wenn man sie dreht, viel interessanter. Wozu brauchen Sponsoren die Kunst? Und die Antwort ist, liegt auf mir auf der Zunge. Sie brauchen die Kunst, um sich als Wohltäter der Menschheit zu zeigen, um zu zeigen, dass ihr Unternehmen, ihre Firma über eine humanistische Corporate Identity verfügt und dass das, was sie fördern, natürlich in diese Corporate Identity passt. Die Frage, die sich natürlich anschließt, ist es denn nicht eigentlich Aufgabe des Staats, dafür zu sorgen, dass die Theater eigentlich gar keine Sponsoren bräuchten oder die Museen? Und da muss ich sagen, im Idealfall kommt man noch ohne Sponsoren aus, aber leider hat sich die Situation in den letzten Jahren so entwickelt, dass immer wieder auf Sponsoren zurückgegriffen wird.
Ich verrate kein Geheimnis, dass gewisse Großausstellungen ohne solche Drittmittelgeber überhaupt nicht mehr funktionieren würden, Stiftungen oder Unternehmen oder andere. Fiese moralische Frage, gibt es gute und schlechte Sponsoren?
Ja, natürlich. Ich würde sagen, der gute Sponsor mischt sich nicht in das Programm ein. Er fördert kontinuierlich und nicht nur einzelne Projekte. Er fördert vielleicht auch Projekte, die ihm gar nicht so ins Programm fassen. Und er fördert vor allem nicht nur die Hochkultur, sondern er schaut, dass vielleicht auch die Subkultur oder entlegene Sportarten wie der Jazz oder sowas auch was abbekommen. Viele fördern ja nur die Oper und nicht die etwas minder
Streichquartett ist immer sicher, ne?
Genau. Der schlechte Sponsor redet ins Programm rein und fördert vielleicht auch nur einzelne Projekte und sagt dann, ihr müsst folgenden Regisseur engagieren, damit wir das fördern, oder ihr müsst die Geschichte der Skulptur im 19. Jahrhundert zeigen, sonst fördern wir euch nicht. Das ist der Sponsor, den man eigentlich nicht so braucht.
Ist wer Kultur sponsert, selber automatisch kulturvoll?
Naja, also Sponsoring ist immer mit Werbung für sich selbst verbunden, vielleicht auch mit dem Bedürfnis nach Selbstverewigung. Und wenn wir in die Geschichte des Sponsoring blicken, dann sehen wir schon, dass die Mächtigen dieser Welt die Kunst ja immer benutzt haben, um sich selbst ins rechte Licht zu rücken.
Also wenn Tönnies Eat Art fördert, dann würden wir skeptisch werden, ne?
Ja, oder wenn Heckler und Koch das Württembergische Staatstheater fördern würde, dann würde man wahrscheinlich auch die Stirn runzeln. Nein, die Kirchen sind natürlich die allerersten gewesen oder die Kirche zunächst mal, die Künstler gefördert hat, um dem Volk etwas fürs Seelenheil beizubringen, aber auch um sich selbst ins rechte Licht zu rücken. Kaiser, Könige und Fürsten haben die Künste ja immer gefördert zum eigenen Ruhm. Berlin sähe anders aus ohne Friedrich den Großen oder Rom anders ohne den Vatikan, Weimar anders ohne Goethe, der ja auch gesponsert wurde als Theaterdirektor. Also es gibt da eine lange Geschichte des Sponsoring, die nur nicht so genannt wird und des Mäzenatentums natürlich auch. Das moderne Sponsoring fängt eigentlich doch mit dem Sport an, wo 1973, glaube ich, zum ersten Mal in der Bundesliga Trikotwerbung erlaubt wurde. Die Folgen sind bekannt. Heute läuft fast kein Spieler mehr ohne ein Werbeemblem auf der Brust herum. Und von dort schwappte das dann irgendwann auch in die Kultur.
Jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Erinnern Sie sich noch, wer das war?
Der erste Fußballsponsor, ja, es war eine Likörmarke, ich glaube Jägermeister, Günther Mast, das war witzig.
Auf den orangen Trikots,
riesengroß. Eintracht Braunschweig hat das Werbungsverbot umgangen, indem sie einfach den Hirsch von dieser Likörmarke sich aufs Trikot aufgebracht haben. Das musste dann nochmal geändert werden, weil das zu groß war und man musste also es verkleinern. Als Vereinswappen wurde das sogar von der Mitgliederversammlung dann angenommen und dann ist der DFB umgefallen und hat gesagt, okay, wir geben die Trikotwerbung frei.
Ja gut, der fällt jetzt vielleicht wegen Steuer auch wieder um. Worauf sollte eine Kulturinstitution achten, wenn sie einen Sponsor an Land zieht?
Also ich würde immer dazu raten, zu schauen, dass irgendeine Gemeinsamkeit besteht. Es gibt keine originäre Gemeinsamkeit zwischen Kunst und Wirtschaft. Die Künstler wollen ihre Projekte durchbekommen. Die sind ja oft subversiv und umstürzlerisch. Ein Waschmittelkonzern oder ein Uhrenhersteller hat da nicht unbedingt die gleichen Interessen. Aber es sollte vom Weltbild nicht so völlig auseinanderdriften, dass man sagt, also wir lassen uns jetzt von einem Rüstungskonzern sponsern. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. Wichtig wäre Kontinuität und eben, dass eine Unabhängigkeit besteht von diesem Sponsor, dass man sich da nicht in Abhängigkeit begibt und da nicht mehr rauskommt. Dass man zum Beispiel als Museum nicht sagt, wir lassen von diesem Sponsor, dieser Fluglinie alle Kunstwerke transportieren. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Also die Unabhängigkeit muss gewahrt bleiben, dann kommt man, glaube ich, da ganz gut über die Runden.
Das wusste schon Lessing in seinem Drama, was macht die Kunst? Die Kunst, die geht nach Brot, das soll sie nicht, das muss sie nicht, nicht in meinem Reiche, sagt der aufgeklärte Fürst. Ein aufgeklärter Kulturkritiker Christian Gampert über die Geschichte des Sponsorings in unserer Serie endlich mal erklärt. Hier fehlt noch was, die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt und die beginnen jetzt mit einem Nachruf auf einen wichtigen Sammler.
Franz Josef van der Grinden und sein Bruder Hans begannen schon in den, ich fange nochmal von vorne an, dann hört man mich auch. Franz Josef van der Grinden und sein Bruder Hans begannen schon in den späten 1940er Jahren Werke von Josef Beuys zu kaufen und organisierten auch dessen erste Einzelausstellung, und zwar auf dem elterlichen Bauernhof. Zwischen den Brüdern van der Grinden und Beuys entwickelte sich eine enge Freundschaft. Später waren sie Direktoren des Josef Beuys Archivs und des Museums Schloss Meuland, wo sich heute auch die Sammlung der Brüder befindet. Sie trieben den Wiederaufbau des Wasserschlosses bei Bedburg-Hau voran, das nicht nur ein Museum, sondern auch ein internationales Forschungszentrum zu Beuys beherbergt. Franz Josef van der Grinden war allerdings auch der Treiber hinter dem Streit um seine Nachfolgerin Bettina Paust, deren Vertrag nicht verlängert wurde. Durch die Fürsprache von Beuys wurde er in den 1960er Jahren zum Kunsterzieher an verschiedenen Schulen. Außerdem versuchte er sich am Holzschnitt, an der Radierung und Malerei. Wie gestern Abend bekannt wurde, ist Franz Josef Grinden am Mittwoch im Alter von 87 Jahren gestorben. Der Frühling aus den vier letzten Liedern von Richard Strauss, gesungen von der kanadischen Sopranistin Erin Wall, die an fast allen wichtigen Bühnen gesungen hat. Metropolitan Opera, Wiener Staatsoper, Opera Nationale de Paris, Bayerische Staatsoper, Scala und viele mehr. Wall hatte ein beeindruckendes Repertoire. Sie sang Mozart, Wagner, auch moderne Opern von Benjamin Britten und, wie gerade gehört, auf vielen Konzertbühnen auch Lieder wie von Strauss oder Mahler. 2018 gab die Sängerin ihre Krebserkrankung bekannt. Singen wollte sie trotzdem. Bis Januar 2020 stand sie noch auf zahlreichen Bühnen. Wie heute bekannt wurde, ist Erin Wall am 8. Oktober im Alter von 44 Jahren an ihrer Krebserkrankung gestorben. Die Aufgabe des Goethe-Instituts besteht ja vor allem darin, die deutsche Sprache und Kultur außerhalb Deutschlands zu vermitteln und für einen interkulturellen Austausch zu sorgen. Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, sieht aber in Zeiten von Migration, dass genau die Communities nach Deutschland kämen, mit denen das Institut im Ausland gearbeitet hätte. Es sei deswegen nur folgerichtig, das für die interkulturelle Bildung in Deutschland zu nutzen. Die Gesellschaft werde immer diverser und man könne mit der Erfahrung, die man habe, positive Begegnungen mit anderen, vielleicht fremden Kulturen ermöglichen.
Die Kulturmeldung waren das mit Anja Reinhardt. Michael Köhler sagt Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Nachrichten, die Informationen am Abend dann über die Corona-Regelungen und den Unmut bei Ärzten, Funktionären und Hoteliers. Musik.